Wir wollen beten und uns erheben vor dem Wort Gottes. Der Predigttext ist ein weiterer Abschnitt, ein Schaltvers der Bergpredigt an einer Schnittstelle. Und dort sagt uns Jesus: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Herr Jesus Christus, und nun lass uns erkennen, in welche Richtung dein Wort uns bringen will. Lass uns erkennen, Herr, was wir brauchen. Und zeig uns den Weg, den du mit uns vorhast. Gib uns jetzt Ruhe zum Hören und Reden, Herr. Und bitte, sei uns nahe. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, jeder hat sie. Mancher hat sie ganz bewusst, ein anderer wendet sie unbewusst an. Ich meine Lebensregeln. Bestimmte Grundsätze, nach denen wir unser Leben gestalten, mit denen wir unsere Angelegenheiten regeln. Und das gilt besonders für das Zusammenleben mit anderen Menschen. Dem fällt das Zusammenleben mit anderen Menschen heute Morgen etwas schwer. Besonders da brauchen wir Regeln. In unserer Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, im Geschäftsleben, in der Gemeinde. Nach welchen Regeln gestalten Sie Ihre Beziehungen zu anderen Menschen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Einige schwören auf die Vorteilsregel. Ich meine jetzt nicht die Vorteilsregel beim Fußball. Also wenn ein Stürmer gefoult wird und trotzdem noch eine große Chance hat und am Ball bleibt, dann darf der Schiedsrichter nicht abpfeifen, sondern er muss die Vorteilsregel beachten und das Spiel weiterlaufen lassen. Die meine ich nicht, sondern die zwischenmenschliche Vorteilsregel, die ist viel älter als das Fußballspiel. Sie ist so alt, dass es dafür sogar einen lateinischen Ausdruck gibt, der heißt do ut des. Frei übersetzt, ich gebe dir etwas, damit du mir etwas gibst. Noch freier übersetzt, eine Hand wäscht die andere. Sie kennen diese Vorteilsregel? Ich tue dem anderen was Gutes, damit er mir zu gegebener Zeit eine Gegenleistung erbringt. Die Vorteilsregel arbeitet mit Berechnung. Je höher der andere in meiner Schuld steht, umso mehr ist er mir verpflichtet. Also, liebe Leute, lasst uns Gutes tun, aber lasst uns auch darauf achten, dass unser beglückter Mitmensch ja nicht vergisst, was wir ihm Gutes getan haben. Sonst fühlt er sich ja nicht mehr verpflichtet. Und dann hätten wir nichts mehr von unseren guten Taten. Das ist die Vorteilsregel. Dann gibt es eine zweite Lebensregel im Umgang mit den lieben Mitmenschen. Die ist auch weit verbreitet. Die lässt sich mitunter sogar mit der Vorteilsregel gut kombinieren. Das ist die Drei-Chancen-Regel. Kennen Sie die? Wie die funktioniert? Das können wir kurz und knapp an einem frisch verheirateten Ehemann aus dem Wilden Westen studieren. Der wollte nun mit seiner jungen Frau, mit einer Kutsche zusammen, die Hochzeitsreise beginnen. Und so steigen die beiden in den Pferdewagen. Das Pferd soll antreten, aber es geht durch und stürzt. Der Ehemann grollt und sagt: Zum Ersten. Und dann holt er seine Peitsche raus und schlägt das Pferd und versucht sein zweites Mal. Und wieder geht das Pferd ihm durch und stürzt. Der Ehemann wird schon zorniger. Er sagt: Zum Zweiten. Dann macht er einen dritten Versuch, lässt das Pferd anlaufen, aber es ist so aufgeregt mittlerweile, dass es wieder stürzt, hinfällt. Nun reicht es dem Ehemann. Zum Dritten, sagt er. Er nimmt sein Gewehr, stellt sich vor das Pferd und knallt es ab. Und seine Frau neben ihm ist völlig entsetzt und schreit: Das arme Tier, wie konntest du das tun? Und darauf brüllt und brummt der Mann: Zum Ersten. Das ist die Drei-Chancen-Regel. Wenn du es beim dritten Mal nicht kapiert hast, dann bist du für mich gestorben. Wenn du mich zum dritten Mal enttäuschst, dann ist Schluss. Vorteilregel, Drei-Chancen-Regel. Ihnen fällt sicherlich noch eine weitere Regel ein, und das ist die Rückschlagregel. Der Volksmund sagt: Wie du mir, so ich dir. Das ist also die negative Form der Vorteilsregel, wenn Sie so wollen. Haust du mich, dann hau ich dich. Und dazu wird dann gern ein Satz aus dem Alten Testament angeführt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, obwohl dieser Satz im biblischen Zusammenhang eine ganz andere Absicht hat. Also, mit diesen Lebensregeln, Vorteilsregel, Drei-Chancen-Regel, Rückschlagregel kann man sich recht und schlecht durchs Leben schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann seinen Vorteil herausschlagen, man kann dem anderen nach dem dritten Mal die Tür vor der Nase zuschlagen oder man kann eben in angemessener Weise zurückschlagen. Und die Bibel nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Sie sagt, das ist der Normalfall im Zusammenleben zwischen Mensch und Mensch. Das läuft mal offensichtlicher, mal verdeckter. Das ging schon los mit der zweiten Generation der Menschheit. Da hat der Kain zugeschlagen und seinen Bruder totgeschlagen. Seitdem hat es immer wieder Philosophen gegeben und Menschenfreunde, Humanisten, die gesagt haben, es kann doch nicht nur diese Lebensregeln geben. Es muss doch möglich sein, dass wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir vorsichtiger miteinander umgehen, dass wir den anderen nicht ausnutzen, ihm möglichst keinen Schaden tun. Und so hat man eine andere Lebensregel formuliert, die der Bergpredigt schon ziemlich nahe kommt. Ich nenne sie deswegen die silberne Regel. Mit Silber ist das so wie bei der Olympiade. Silber ist noch nicht die absolute Spitze, aber Silber ist schon ziemlich gut. Und deswegen ist das die erste Regel, die wir als einen eigenen Punkt festhalten, also ein kurzer Blick auf die silberne Regel. Die ist von verschiedenen Leuten formuliert worden, zum Beispiel vom Rabbi Hillel. Der hat gesagt, was du selbst verabscheust, das tu auch keinem anderen an. Darin liegt das ganze göttliche Gesetz, alles weitere folgt daraus. Oder der Religionsstifter Konfuzius hat es ähnlich ausgedrückt, was man dir nicht antun soll, das mute auch keinem anderen zu. Und der griechische Denker Epiktet sagt es so, was du selbst nicht erleiden willst, das füge anderen ebenfalls nicht zu. Sie werden sagen, das kenne ich auch ohne die Klassiker. Wir können das sogar reimen. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist die silberne Regel. Die sagt uns, was wir auf alle Fälle vermeiden wollen. Und wissen Sie, die große Stärke der silbernen Regel, die liegt darin, dass sie eine Verbindung herstellt zwischen mir selbst und meinem Mitmenschen. Sie sagt, denk nicht nur an dich selbst. Lass dein Gefühl nicht einfach freien Lauf. Mensch, versetz dich doch mal in die Lage des anderen. Würde es dir denn gefallen, wenn... Und dann kommen die ganzen Sachen, die uns nicht gefallen. Merken Sie, die silberne Regel, die will einen Damm bauen gegen unseren schlagfertigen Egoismus. Die silberne Regel sagt uns, Junge, du bist nicht allein auf der Welt. Du kannst mit den anderen nicht einfach umgehen, wie es dir passt. Du darfst nicht nur auf deinen Vorteil aus sein. Halt dich wenigstens so weit zurück, dass du dem anderen nicht zumutest, was dir selber wehtun würde. Wenn du nicht beraubt werden willst, dann lass anderen ihr Eigentum. Wenn du weißt, wie sehr es schmerzt, ausgelacht zu werden, dann lach auch andere bitte nicht aus. Wenn du verabscheust, belogen zu werden, dann hör auf, andere zu belügen. Und wenn es dich stört, dass andere sich immer in den Mittelpunkt stellen, dann stell dich selbst nicht so in den Mittelpunkt. Und ich denke, mit der silbernen Regel kommen wir schon ziemlich weit. Wenn wir uns daran halten, wird das manchen Krach und manchen Streit vermeiden, aber Jesus reicht das noch lange nicht. Sondern über alle diese silbernen Regeln setzt Jesus nun seine goldene Regel. Und damit sind wir bei unserem Predigttext, der sogenannten goldenen Regel. Da sagt Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Man hat diesen Satz genannt, den Mount Everest der Ethik, also den Gipfel des guten Verhaltens. Und der Feldherr Alexander Severus soll diesen Satz, den Sie auf Ihrem Predigtzettel haben, in goldenen Buchstaben, buchstäblich als goldene Regel an eine Wand geschrieben. Ob er sich immer dran gehalten hat, ist noch eine andere Frage. Und wir fragen, was ist nun so golden an dieser Regel? Gibt es überhaupt einen großen Unterschied zur silbernen Regel? Ist das nicht eigentlich das Gleiche? Sehen wir genau hin. Den Unterschied kann man mit einem Satz beschreiben. Lassen ist Silber, tun ist Gold. Merken Sie?
Die silberne Regel fordert, lass das Böse. Die goldene Regel fordert, tu das Gute. Die silberne Regel setzt ein Stoppschild. Sie sagt, stopp mit deinen Gemeinheiten. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und die goldene Regel setzt kein Stoppzeichen, sondern ein Vorfahrtsschild. Vorfahrt für Wohltaten. Merken Sie, auf den ersten Blick, da liegt zwischen der silbernen und der goldenen Regel nur eine kleine Veränderung. Aber im Endergebnis ist das ein Riesenunterschied. Das kann man sich klar machen am Unterschied zwischen Spinett und Klavier. Lange Zeit, ich denke so 16. bis 18. Jahrhundert, war das Spinett eines der wichtigsten Musikinstrumente. Aber im letzten Teil des 18. Jahrhunderts entwickelte ein unbekannter Musiker eine ganz andere Anschlagtechnik. Jetzt wurden die Saiten, ich sage das mal ganz laienhaft, nicht mehr gezupft, sondern man baute kleine Hämmerchen ein, die haben die Saiten geschlagen. Und so kam es zur Entwicklung des Klaviers mit seinen viel, viel größeren musikalischen Möglichkeiten durch eine kleine, aber entscheidende Veränderung. Kleine Ursache, große Wirkung. Und ganz ähnlich ist es mit dem Unterschied zwischen der silbernen und der goldenen Regel. Auf den ersten Blick ist das nur ein Akzentunterschied. Aber auf den zweiten eröffnet die goldene Regel eine völlig neue Dimension. Die silberne Regel schaltet die Ampel auf Rot. Ampel auf Rot. Wenn du dabei bist, etwas zu tun, was dir selber nicht schmeckt, dann stopp, bleib stehen. Die goldene Regel schaltet die Ampel auf Grün. Wenn dir etwas einfällt, worüber du dich selber freuen würdest, und du kannst davon ausgehen, dein Mitmensch wird sich wahrscheinlich auch sehr darüber freuen, dann geh los und tu's. Liebe in Aktion. Das ist der Kern der goldenen Regel. Ein paar Kapitel später hat Jesus diese Regel nochmal mit anderen Worten wiederholt. Da sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben, und Sie wissen, was jetzt kommt, wie dich selbst. Also, so selbstverständlich, wie du das Beste für dich selbst willst. Mit der gleichen Kraft und Intensität sollst du auch das Beste für dein Gegenüber suchen. Du sehnst dich nach Ermutigung? Also geh hin und ermutige den anderen. Du brauchst es, dass dir jemand zuhört. Also werde selbst ein guter Zuhörer. Du bist froh, wenn sich jemand nach dir erkundigt und mal anruft und dir sagt, Mensch, wir vermissen dich. Wo bist du denn in den letzten Wochen gewesen? Nach wem solltest du dich erkundigen? Wen solltest du anrufen? Vielleicht heute Nachmittag. Du bist dankbar, wenn dir jemand seine Hilfe anbietet, im Haushalt oder im Garten. Wem könntest du mit deiner Zeit und deinen Möglichkeiten helfen? Merken Sie, die goldene Regel ist viel mehr als eine äußere Regel, die man ausprobiert, sondern sie ist eine Grundhaltung, ein Lebensstil, ein Way of Life. Die silberne Regel kann ich größtenteils dadurch einhalten, dass ich den anderen in Ruhe lasse und grobe Versäumnisse vermeide. Gut, wenn ich nicht will, dass jemand meinen Geburtstag vergisst, dann muss ich mich auch nach der silbernen Regel dazu aufraffen, den anderen Geburtstag nicht zu vergessen und mal anzurufen. Aber insgesamt geht es der silbernen Regel darum, das Unschöne, das Unerfreuliche, das Schädliche zu vermeiden. Der goldenen Regel geht es aber um ein beständiges Tun. Die goldene Regel macht mich unruhig. Jesus stößt mich auf die Frage, Nestvogel, überleg dir, worüber würdest du dich freuen? Und dann überlege ich, dann fällt mir eine Menge ein. Was würde dich weiterbringen? Womit könnten andere dir was Gutes tun? Und wenn man will, kann man ja mal eine Liste mit den Dingen anlegen. Aber wenn die Liste erstmal steht, und ich denke, es fällt uns nicht schwer, sie vollzukriegen, dann kann diese Liste uns ganz schön unruhig machen. Denn dann haben wir eine ganze Latte von guten Dingen, die wir anderen tun, geben, schenken, zukommen lassen sollen, soweit unsere Möglichkeiten reichen. Die goldene Regel ist also das Gegenstück zum goldenen Mittelweg. Sie wissen, der goldene Mittelweg, das ist so eine wohltemperierte Mitmenschlichkeit, nur nicht zu extrem, damit man den anderen nicht verpflichtet. Hauptsache, man hält die Anstandsregeln ein und ist einigermaßen nett zueinander. Die goldene Regel ist anders. Sie fordert Selbsthingabe. Ein Leben der Selbsthingabe. So wie ich es las in einem Bericht über einen Pfarrer, Nach 30 Jahren Ehe erkrankte seine Frau. Sie hatte einen Tumor im Gehirn. Das bedeutete, dass sie nicht mehr klar denken konnte. Nun bekam sie einen ganz seltsamen Drang, von zu Hause abzuhauen. Immer wieder mal, ganz unberechenbar. Und ihr Mann musste Tag und Nacht praktisch auf sie achten. Je mehr die Krankheit fortschritt, umso schwerer fiel ihr das Gehen und Sprechen. Beim Essen, beim Waschen, beim Ankleiden, immer musste der Mann helfen. Das dauerte 15 Jahre. Seine Freunde haben ihm oft vorgeschlagen, Mensch, such dir doch ein Heim für sie. Aber er hat sich immer geweigert und er hat gesagt, sie ist meine Frau. Und sie ist die Mutter meiner 7 Kinder. Ich werde sie nie fortgeben. Kurz vor ihrem Tod wurde diese Frau dann noch einmal von einer ihrer Freundinnen besucht. Und sie sagte zu dieser Freundin, weißt du, mein Mann liebt mich heute immer noch genauso, wie er mich als Braut geliebt hat. Das ist die innere Haltung, von der die goldene Regel spricht. Ich soll mich gewissermaßen in die Schuhe des anderen stellen und mir klar machen, der braucht von seinen Grundbedürfnissen her dasselbe wie ich. Der oder die ist ein zerbrechlicher Mensch wie ich. Und wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, was würde ich wohl dann am meisten brauchen? Hier in der goldenen Regel geht es eben nicht um Nützlichkeitsdenken. Was hilft mir, wenn ich es dem anderen tue? Das wäre nicht der Mount Everest der Ethik, das wäre das tiefe Tal des Egoismus. Das müsste Jesus uns nicht extra beibringen. Die Betonung in diesem Vers liegt auf dem, was wir tun sollen. Und unsere Wünsche und Erwartungen sind nicht das Ziel, um das es hier geht, sondern sie sind lediglich ein Hilfsmittel, damit wir besser verstehen können, was der andere braucht. Und deswegen schickt Jesus dann diesen letzten Satz noch hinterher. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Verstehen Sie, Jesus sagt nicht, wenn ihr nach dieser goldenen Regel lebt, dann kommt ihr bestens durchs Leben. Dann könnt ihr mit der Dankbarkeit der Leute rechnen. Sondern Jesus sagt, und im Griechischen steht hier wörtlich ein Denn zwischen diesen beiden Sätzen. Denn, wenn du dich nach dieser goldenen Regel richtest, dann erfüllst du damit das Gesetz und die Propheten. Und Gesetz und die Propheten, das ist ein feststehender Ausdruck für Gottes aufgeschriebenes Wort. Gesetz und die Propheten, das war zur Zeit Jesu das Alte Testament. Und für uns ist das die gesamte Bibel, die wir letztlich aus den Händen Jesu und seiner Apostel empfangen. Und das meint Jesus hier. Wenn du zu dieser Liebe in Aktion bereit bist, wenn du mit aller Kraft das Wohl des anderen suchst, wenn du ihm das schenkst, wonach du dich selber sehnst, dann strebst du genau das an, was Gott in seinem aufgeschriebenen Wort als Leitlinie gegeben hat. Und damit macht Jesus deutlich, die goldene Regel, das ist nicht schwärmerische Gefühlssache. So nach dem Motto, alles, was dir gerade Spaß macht, das lass auch dem anderen zukommen. Die falschen Dinge, die ich will, die soll ich dem anderen natürlich nicht geben. Also ganz extrem, wenn ich will, wenn ich einen Japp darauf habe, dass mir jemand Heroin gibt, dann soll ich nicht den anderen mit Heroin versorgen, ist doch klar. Oder wenn ich will, dass ich in Ruhe gelassen werde, wenn ich vom Gottesdienst wegbleibe über Wochen und mich in Schuld verstricke, dann soll ich nicht umgekehrt mit meinem Mitchristen das Gleiche machen, dass ich ihn auch laufen lasse, wenn er sich vom Gottesdienst entfernt und sich in Schuld verstrickt. Sondern Gottes Wort sagt mir, ich soll ihm nachgehen. Ich soll versuchen, ihn zurückzugewinnen. Verstehen Sie, wenn jemand das Falsche von mir will, soll ich trotzdem das Richtige tun. Nur wo kann ich nachprüfen, was das Richtige ist? Im Gesetz und den Propheten. Also im geschriebenen Wort Gottes. Was das Richtige ist, das lese ich ja meistens nicht an meinen eigenen Wünschen ab. Mit denen kann ich mich ja kolossal irren und fehlgehen. Und hier sehen wir, Jesus spielt die goldene Regel nicht gegen die Gebote aus. Jesus sagt nicht, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr. Dann braucht ihr das Gesetz und die Propheten nicht mehr. Das sagt er nicht. Sondern Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz. Und die Propheten. Und daran sehen wir, die goldene Regel ist keine Gefühlsduselei, sondern sie ist zugleich, und das ist unser dritter Punkt, die gründliche Regel. Die goldene Regel ist gewissermaßen eingebunden in das Gesetz und die Propheten, also das niedergeschriebene Wort Gottes. Die goldene Regel ist keine Wischi-Waschi-Regel. So nach dem Motto, es ist alles erlaubt, solange du dem anderen damit eine Freude machen willst. Höre auf die Stimme deines Herzens. Alles, was ihr wollt, das tut den Leuten. Hauptsache, es geschieht in Liebe. So sagt Jesus das nicht. Denn Jesus weiß, was für Leute er vor sich hat. Er weiß ja, wem er diese Regel gibt, nämlich uns. Er weiß ja, dass wir begrenzte Menschen sind, dass wir oft selbst gar nicht einschätzen können, was gut ist für uns und für andere. Und deswegen stellt Jesus die goldene Regel und die schriftlichen Gebote Gottes nebeneinander, damit sie sich gegenseitig erklären und gegenseitig Licht aufeinander werfen können. Jesus setzt ein Gleichheitszeichen dazwischen. Goldene Regel, das ist Gesetz und Propheten. Und das ist enorm hilfreich. Denn schauen Sie, die goldene Regel zeigt uns jetzt den Wesen der Gebote, den Herzschlag von Gottes Geboten. Die Richtung, in die das gehen soll. Gott hat sie uns aus Liebe gegeben, damit wir bekommen, was wir brauchen. Und damit unser Nächster bekommt, was er braucht. Und wer weiß besser, was wir brauchen, als Gott? Die goldene Regel zeigt uns den Herzschlag der Gebote. Gott engt uns damit nicht ein, sondern er will uns damit aufbauen und schützen. Alles, was ihr wollt, sagt Jesus, dass euch die Leute tun, das tut ihnen. Seid aktiv, tut ihnen Gutes, helft, wo sie es brauchen. Denn das ist das Gebot, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Denn dazu hat Gott seine Gebote gegeben, damit wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also nochmal, die goldene Regel zeigt uns das Wesen der Gebote. Sie wollen uns aufbauen, sie wollen uns stark machen, sie wollen uns Halt geben und Sicherheit und Geborgenheit. Und die Gebote zeigen uns gewissermaßen die Ausführungsbestimmungen für die goldene Regel. So hängt es zusammen. Die goldene Regel zeigt uns, mit welcher inneren Haltung wir die Gebote befolgen sollen. Nicht, um uns selbst auf die Schulter zu klopfen oder um abhaken zu können, wieder ein Gebot, was du befolgt hast, sondern um dem anderen wirklich zu helfen, um ihm zu dienen. Das ist das Gesetz und die Propheten, dass ich dem anderen gebe, was er so dringend braucht. Und die Einzelbestimmungen in den Geboten zeigen uns nun an praktischen Beispielen, wie die goldene Regel in den Alltag übersetzt wird. Halten Sie das bitte unbedingt fest, die goldene Regel ist eine gründliche Regel. Das ist keine schwammige Parole der menschlichen Gutherzigkeit, sondern die goldene Regel ist gründlich eingebunden in das Wort Gottes, in das geschriebene, feststehende Wort Gottes. Die goldene Regel ist gegründet auf die gesamte Bibel. Und deswegen hat derselbe Jesus in derselben Bergpredigt in Kapitel 5 einige Verse vorher dieses gesagt. Kapitel 5, Vers 19, da sagt er, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, was Jesus uns gegeben hat, und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Das ist wichtig. Wenn wir mit der goldenen Regel leben wollen, wenn wir sie anwenden wollen, dann werden wir das Gesetz und die Propheten nicht als Hindernis sehen, sondern als Hilfe. Dann werden wir Gottes Gesetz, Gottes Gebot nicht verunglimpfen als gesetzlich, als einengend, als knöchern, als kalt. Wer mit der goldenen Regel leben will, der wird sie nicht gegen Gottes Willen ausspielen, gegen Gottes Wort ausspielen. Der wird die goldene Regel nicht missbrauchen als ein Hintertürchen, um Gottes Gebote zu umgehen. Sondern er wird zusammenlassen, was Jesus uns zusammengegeben hat, was wir aus derselben liebenden Hand bekommen. Die goldene Regel und das Gebot, das Gesetz, das umfassende Wort Gottes. Am Schluss zwingt sich uns nun wieder die Frage auf, haben wir wieder dieses massive Problem, was uns schon so oft bei der Bergpredigt begegnet ist. Wie soll man das umsetzen? Wie soll man das schaffen? Gebote halten ist schon schwer genug. Aber diese innere Einstellung der goldenen Regel, dass ich alles dran setze, um dem anderen Gutes zu tun, dass mich das treibt. Wie soll das gehen? Kein Wunder, dass die meisten Menschen nicht nach der goldenen Regel leben. Selbst wenn sie die bewundern. Es gibt nur eine Chance. Es gibt nur eine Chance, auf den Weg dieser goldenen und gründlichen Regel zu kommen. Wir müssen ernst machen damit, dass es eine göttliche Regel ist. Und das ist das Letzte und Entscheidende. Die göttliche Regel. Das Leben, das Jesus hier beschreibt in diesem Vers, das ist ja keine normal menschliche Möglichkeit. Das ist ja Leben, wenn Sie so wollen, auf einem göttlichen Level. Die goldene Regel ist eine göttliche Regel. Das kann man uns sterblichen Menschen normalerweise nicht zumuten, geschweige denn zutrauen. Wir kennen uns doch. Das liegt nicht in unseren Möglichkeiten. Dazu ist unsere Selbstbezogenheit einfach zu stark. Wir sind einfach zu sehr mit uns selbst beschäftigt, so wie jener Narzissus aus der griechischen Sage, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, dass er sich sein Spiegelbild im Wasser bewundert. Das ist eine dolle Beschäftigung für ein Leben. Und die Bibel sagt es mit anderen Worten, dass in jedem von uns so ein kleiner Narzissus steckt. Selbstumkreisung, eigener Vorteil, das ist menschlich. Die goldene Regel aber ist eine göttliche Regel. Sie beschreibt einen göttlichen Lebensstil. Und dieser göttliche Lebensstil erfordert einfach göttliche Kraft. Göttlicher Lebensstil bedeutet nicht, dass ein Mensch vollkommen wird auf dieser Welt. Göttlicher Lebensstil bedeutet nicht, dass der Christ seinem Nächsten nicht schuldig bleibt. Aber göttlicher Lebensstil bedeutet, dass jemand den Wunsch hat, Herr, so will ich leben. Gestalte mein Leben doch so um, dass mich das treibt. Schenke mir diese goldene Regel ins Herz. Sehen Sie, wir können mit dieser göttlichen Regel nur leben, wenn wir in einer persönlichen Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen. Das ist der Angelpunkt. Und einige Zeit nach der Bergpredigt, da hat Jesus diese goldene Regel nochmal mit anderen Worten umschrieben in Matthäus 22. Da hat er gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In Vers 39. Und wissen Sie, was er vorher gesagt hat? Unmittelbar vorher, da sagt er, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und dann kommt das andere, und du sollst lieben deinen Nächsten wie dich selbst. Hier hat Jesus ganz ausdrücklich das göttliche Fundament genannt, auf dem die Nächstenliebe nur wachsen kann. Hier hat Jesus die Quelle benannt, aus der die Nächstenliebe nur sprudeln kann. Und das ist die Liebe Gottes Liebe, gibt es keine echte Nächstenliebe. Und dazu hat Frau Kees, die Gattin unseres Organisten, vor einiger Zeit mal ein Gedicht vorgetragen, das das ganz wunderbar ausdrückt. Das heißt, der alte Brunnen. Das vergleicht uns mit einem alten Brunnen. Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser täglich gleicherweise. Wie segensreich ist doch solch Leben, nur immer geben, geben, geben. Mein Leben soll dem Brunnen gleichen. Ich leb, um anderen darzureichen. Doch geben, geben alle Tage, sag Brunnen, wird's dir nicht zur Plage? Da sagt er mir als Jochgeselle, ich bin ja Brunnen nur, nicht Quelle. Mir fließt es zu, ich geb es weiter. Drum klingt mein Plätschern froh und heiter. Nun leb ich nach des Brunnens Weise, zieh fröhlich meine Lebenskreise. Was mir von Christus fließt ins Leben, das kann ich mühelos weitergeben. Das ist das Geheimnis. Göttliche Regel kann man leben nur mit göttlicher Anbindung. Auch Nichtchristen können moralisch ein anspruchsvolles Leben führen. Sie können uns Christen damit manchmal beschämen. Aber sehen Sie, diesen göttlichen Pulsschlag, der in der goldenen Regel mitschwingt, den können nur Christen haben. Dass wir sagen, ja Leute, wir wissen, dass wir vieles schuldig bleiben und es tut uns leid, aber unser Leben wird doch gespeist aus einer anderen Kraftquelle, nämlich von Jesus. Und deshalb wollen wir alles dran setzen, um dieses Lebenswasser euch weiterzugeben, weil Gott es uns geschenkt hat. Und merken Sie den Unterschied. Christen haben nicht einfach nur Moral pur oder Menschlichkeit pur, sondern bei Christen, da schwingt immer wieder dieser Hinweis auf den Vater im Himmel mit. Christen tun das Gute nicht um des Guten willen, sondern um Gottes willen. Und wir sagen, Leute, wir leben für ihn. Wir leben von ihm. Und deshalb wollen wir dir helfen, weil er es mir aufgetragen hat und weil wir ja so viel bekommen haben von ihm. Und weißt du, am besten, du lernst ihn selbst gleich kennen. Du schließt dich selbst persönlich an diese Quelle an. Dann kannst du es genauso weitergeben. Und dann wirst du nicht verdursten. Nehmen Sie das bitte mit. Die goldene Regel beschreibt nicht eine allgemeine menschlich-moralische Regel, an die sich jeder halten soll, sondern sie ist eine göttliche Regel, mit der nur Gottes Kinder etwas anfangen können. Und deshalb bedeutet christliche Erziehung, über die wir gerade heute am Tauftag ja auch gesprochen haben, eben nicht in erster Linie, dass sie ihre Kinder zu moralisch braven Bürgern erziehen, die sich christlich verhalten, wie man das so sagt. Das soll auch am Ende dabei rauskommen. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht die moralische Erziehung, sondern die missionarische Erziehung. Das Wichtigste ist, dass die Kinder Hilfe bekommen, Jesus kennenzulernen. Dass die Kinder bald begreifen, ich stehe vor dem lebendigen Gott da, als einer, der ihm nicht gerecht wird, der immer wieder Schuld auf sich lädt. Ich brauche es, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Und dieser Retter Jesus Christus, der ist für mich da. Und darauf wird es ankommen, dass sie ihren Kindern helfen, Jesus kennenzulernen, Jesus lieb zu gewinnen, dass ihre Kinder den Anschluss an die Quelle bekommen. Und von da aus kann es dann in ihr Leben hineinwachsen, dass sie, weil Jesus bei ihnen ist und sie prägt und nährt und schützt und schiebt, dass sie dann auch immer mehr und mehr nach dieser göttlichen, goldenen Regel leben können. Wenn wir das wollen, und das wollen wir zum Schluss für uns alle festhalten, wenn wir das wollen, dass die göttliche Regel unser Leben stärker prägt, wo müssen wir denn anfangen? Bei Gott, bei unserem Verhältnis zu ihm. Das gilt auch für langjährige Christen, das gilt für ganze Gemeinden. Denken Sie nochmal an den Brunnen. Wenn das Wasser nicht quillt, dann ist der Brunnen verstopft. Und dann ist seine Verbindung zur Quelle blockiert oder zumindest beeinträchtigt. Und dann nützt es nichts, ständig wieder mit dem Eimer im trockenen Brunnen rumzufischen und zu sagen, da muss doch wohl mal ein bisschen frisches Wasser reinkommen, das hilft nichts. Wenn der Brunnen verstopft ist, dann nützen keine menschlichen Appelle was. Nun seid mal liebevoller und selbstloser und fürsorglicher oder was auch immer. Wenn der Brunnen verstopft ist, dann hilft nur eins, wir brauchen Gott. Wir brauchen Gottes Nähe. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Ihn müssen wir bitten und seinen großen Brunnenreiniger, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus Christus allein hat die Macht und das Können, unseren verstopften Brunnen wieder zu säubern. Von aller Schuld, von aller Gleichgültigkeit, von allen Kompromissen, die wir gegenüber dem Wort Gottes gemacht haben. Der große Brunnenreiniger Jesus allein hat die Macht und die Fähigkeit, den Weg zur Quelle wieder freizulegen. Und dann kann die Quelle wieder sprudeln hinein in unseren Brunnen. Und dann kann unser Brunnen wieder Wasser weitergeben, frisch aus der göttlichen Quelle. Die göttliche Regel ist die goldene Regel. Und die goldene Regel ist die göttliche Regel. Und deswegen können wir so nur leben. In einer persönlichen Verbindung mit Jesus Christus. Dass er für uns nicht nur so ein Vorbild aus ferner Vergangenheit ist, sondern dass wir zu ihm beten, dass wir auf seine Stimme hören hier in seinem Wort und dass wir unser ganzes Leben ihm persönlich anvertrauen. Er selbst, und damit schließe ich, er selbst hat uns diese Lebensregel ja vermacht. Er selbst hat das ja gesagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Aber Jesus gibt seinen Leuten diese Regel nicht wie ein unparteiischer Schiedsrichter. Wie ein unparteiischer Schiedsrichter, der beobachtet und wenn ein Verstoß passiert, dann pfeift er ab und wenn mehrere Verstöße passieren, dann gibt es die gelbe und dann die rote Karte. So ist Jesus nicht wie ein Schiedsrichter, sondern Jesus gibt uns diese goldene Regel als unser Trainer. Als unser Trainer, der uns stützt, als unser Trainer, der uns unter die Arme greift, der uns coacht, der uns wieder aufrichtet, wenn wir gescheitert sind, der uns unsere Fehler klar macht und der uns dahin führt, dass diese Regel mehr und mehr unser Leben durchdringt. Die goldene Regel, sie treibt uns in die Arme von Jesus. Und das ist der beste Dienst, den sie uns leisten kann. Amen.